Streuobstwiese. Hier wachsen Ideen, hier werden Schätze aufgelesen. Mitten im Alltag von Kindern, Jugendlichen und PädagogInnen. Eine Streuobstwiese lebt nicht nur von ihren alten, kräftigen Bäumen. Jahr für Jahr entstehen neue Triebe, die ihren eigenen Platz finden und die Wiese weiter wachsen lassen. Genau so verstehen wir unseren Podcast. Die Streuobstwiese ist nicht nur ein Podcast über Bildung, sondern auch ein Podcast aus der Bildung heraus. Deshalb begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihre eigenen Geschichten hörbar zu machen. Diese Episode wurde von Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Sie haben zu ihrer Idee recherchiert, sie aufgenommen und selbst geschnitten. Wir durften sie dabei begleiten. Erzählen tun sie ihre Geschichte aber selbst. Viel Freude mit dieser Folge aus der Reihe Junge Triebe. Hier bekommen frische Ideen, neugierige Fragen und selbstproduzierte Geschichten ihren Platz auf der Streuobstwiese.
Paris, 9. Mai 1950. Der französische Außenminister Robert Schuman tritt ans Mikrofon.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Er hat einen Plan. Einen Plan, den viele für unmöglich halten. Frankreich und Deutschland, Erzfeinde seit Generationen, sollen zusammenarbeiten? Nicht irgendwie. Eng, wirtschaftlich und untrennbar. Viele im Saal schütteln den Kopf. Der Krieg ist gerade mal 5 Jahre vorbei. Die Trümmer sind noch nicht alle weggeräumt. Und dieser Mann redet von Zusammenarbeit? Berlin Hauptbahnhof heute. Ein Zug nach Paris. Keine Passkontrolle, kein Zoll, bezahlt wird mit Euro. In beiden Ländern, Frankreich sowie Deutschland. Nicht mehr Feinde, sondern Motoren einer Union von 27 Staaten. Wie ist das passiert und was hat es fast zerstört?
Willkommen bei Eurosol, ich bin Edda. Ich bin Jule und ich sitze hier noch mit leichter Gänsehaut nach diesem Einstieg.
Ja, ich auch. Hi, ich heiße Marlin. Dabei kannte ich die Geschichte vorher schon. Irgendwie. Aber so hatte ich sie noch nie gehört.
Genau das wollten wir. Denn Europa ist keine trockene Tabelle im Schulbuch. Es ist eine Geschichte voller Krisen, Wendepunkte und echter Menschen, die Entscheidungen getroffen haben. Mit offenem Ausgang. Und wir haben heute etwas Besonderes. Ein echtes Interview mit einem EU-Politiker.
Wir ordnen ein, wir kommentieren, aber die Stimme, die zählt, ist seine. Fangen wir an.
Die Gründung der EU. Kurz der Kontext. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Europa in Trümmern. Das erklärte Ziel, nie wieder Krieg. Und das sollte nicht durch Verbote erreicht werden, sondern durch Zusammenarbeit, durch wirtschaftliche Verflechtung.
Der entscheidende Moment, 9. Mai 1950. Der französische Außenminister Robert Schuman hält eine Rede. Sein Plan? Frankreich und Deutschland sollen ihre Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde unterstellen. Kohle und Stahl, das waren damals die Grundstoffe für Waffen. Wer die kontrollierte, kontrollierte, ob jemand Krieg führen konnte oder nicht.
Und das hat funktioniert? Die wollten wirklich mit Deutschland zusammenarbeiten? Nur wenige Jahre nach dem Krieg?
Ja, verrückt, oder? 1951 wurde der Pariser Vertrag unterzeichnet. 6 Länder. Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Italien. 1952 trat er in Kraft. Das war die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
Und 1957 kamen die römischen Verträge. Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG und der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom. Das Ziel war ein gemeinsamer Markt, freier Handel, gemeinsame Außenpolitik.
Aber wann wurde daraus dann die EU?
Das ist genau die Frage, die wir dem Politiker gestellt haben. Hört selbst.
In unserer Sicht war der kritischste Moment die Zuspitzung der Staatsschuldenkrise, also 2010 bis 2012, insbesondere in Griechenland. Das hört man ja auch meistens, weil da gab es ja tatsächlich die Möglichkeit, dass ein Zahlungsausfall und auch ein Austritt aus dem Euro als Möglichkeiten diskutiert wurden. Daraus ist dann gefolgt, dass die EU-Staaten, die EZB und der Internationale Währungsfonds dann einen temporären Rettungsschirm eingerichtet haben 2010. Und als dann der sozialdemokratische Ministerpräsident von Griechenland, Georgios Papandreou, 2009 die Regierung übernommen hat, wurde ja dann quasi erst die reale Haushaltslage offengelegt. Und da stand ja quasi dann die Frage im Raum, ob die Währungsunion politisch überhaupt überlebensfähig ist. Aus unserer Sicht hat er es damals deutlich gemacht, dass eben wirtschaftliche Schocks nicht national begrenzt sind, also nicht in dem Fall nicht nur auf Griechenland, sondern sich sofort auf andere Mitgliedstaaten übertragen. Und deshalb kann man daraus unserer Meinung nach ziehen, dass eine gemeinsame Währung wie der Euro in diesem Fall auch gemeinsame Verantwortung, Solidarität und handlungsfähige europäische Institutionen braucht.
Ihr habt es gehört, er springt direkt in die Euro-Krise. Das machen wir gleich ausführlicher. Aber erst, was kam zwischen der Gründung und dieser Krise? Ganz viel. Und der Mauerfall 1989 ist dabei der entscheidende Wendepunkt.
Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das damals wirklich war. Wir haben auch einen Zeitzeugen. Paulines Onkel hat die Entstehung Europas persönlich erlebt. Hört kurz rein.
Ich habe ja noch eine ganz andere Zeit erlebt. Nach dem Krieg war Europa zerstört und viele Länder standen sich eher feindlich gegenüber. Dass sich diese Länder dann zusammengeschlossen haben, war für mich etwas sehr Besonderes. Ich habe gesehen, wie aus Misstrauen langsam Zusammenarbeit geworden ist. Früher waren Grenzen viel strenger, heute ist alles viel einfacher. Diese Entwicklung hin zu mehr Frieden und Zusammenarbeit finde ich sehr beeindruckend.
Wie aus Misstrauen Zusammenarbeit wurde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Genau das, was wir gerade historisch erklärt haben. Und er hat es wirklich so erlebt.
Der Mauerfall. 9. November 1989. Die Berliner Mauer fällt. Deutschland wird wiedervereinigt. Ein emotionaler Moment für ganz Europa. Aber auch einer, der die EU vor eine echte Frage gestellt hat. Was bedeutet das für das Gleichgewicht in Europa?
Also ich hätte jetzt erwartet, dass einfach alle gefeiert haben.
Nein, aus unseren Unterlagen wissen wir, es gab Sorgen. Deutschland wurde deutlich größer und mächtiger. Es gab Angst vor einer Verschiebung der Machtbalance und Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Kosten der Transformation.
Und genau das hat der Politiker bestätigt. Hört rein.
Natürlich gab es sehr viel Freude über die Wiedervereinigung zu der Zeit. Also wie gesagt, ich kann das nicht aus persönlichen Erfahrungen berichten, aber genau, also es gab auf jeden Fall viel Begeisterung, aber auch Sorgen innerhalb der EU vor allem, weil natürlich Deutschland vorher in zwei Teile geteilt war und dann durch die Wiedervereinigung hat man natürlich einen sehr großen Staat plötzlich in Europa. Auch gerade wenn man die Geschichte sich anschaut, dann ist das natürlich für manche Länder auch eventuell ein bisschen angsteinflößend. Und deshalb wurde eben befürchtet, dass es eine Destabilisierung der Machtbalance gibt, gerade zwischen eventuell Frankreich, Großbritannien damals und Deutschland. Und dadurch, dass eben dieses Land dann dadurch wieder vereinigt war. Und es gab natürlich auch viel Unsicherheit über die wirtschaftlichen Kosten der Transformation Osteuropas. Also das Osteuropa war ja zu dem Zeitpunkt, oder nicht nur Osteuropa, sondern auch die ehemalige DDR war natürlich zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich auf einem ganz anderen Level als die BRD. Und das hat natürlich große Kosten verursacht. Und da gab es natürlich auch Unsicherheit. Weil natürlich heutzutage können wir zurückblicken und sagen, in großen Teilen war das ein Erfolg. Aber das wusste man damals natürlich noch nicht. Und es gab bestimmt auch Sachen, die vielleicht anders hätten laufen können.
Und dann die entscheidende Frage. Was hat der Mauerfall mit der EU gemacht?
Am Ende hat natürlich der Fall der Berliner Mauer symbolisch und real die Teilung Europas beendet. Dadurch war natürlich eine ganz andere europäische Einigung erst möglich. Und es gab natürlich dadurch auch dann die ersten Wahlen in Polen, in Baltikum, im ehemaligen östlichen Block. Und die EU hat dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen können. Also dadurch, dass wir ja jetzt auch mittlerweile sehr viele ehemalige Ostblockstaaten in der EU als Mitgliedsländer haben. Und das hat natürlich dann auch die Verhandlungen zum Beispiel zum Vertrag von Maastricht sehr beschleunigt, weil die politischen Umwälzungen in Osteuropa und die deutsche Wiedervereinigung natürlich neue Rahmenbedingungen dann geschaffen haben. Der Vertrag von Maastricht, das ist so einer der wichtigsten Verträge, die es in der EU-Geschichte gibt, wurde 1991 beschlossen, also ganz, ganz nah, ganz kurz nach dem Mauerfall und ist dann 1993 in Kraft getreten. Und also der Vertrag ist wirklich ein großer Schritt nach vorne, weil da wurde die Unionsbürgerschaft eingeführt, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, eine Zusammenarbeit in der Justiz und Innenpolitik. Und da wurde dann auch schon der Grundstein für die gemeinsame Währung, also den Euro, gelegt. Das ging dann tatsächlich alles sehr viel schneller nach der Wiedervereinigung.
Also hat der Mauerfall die EU-Integration quasi beschleunigt?
Genau das. Der Politiker hat das auch direkt auf den Vertrag von Maastricht bezogen.
Genau, weil natürlich man viel mehr Länder dann um den Tisch hatte. Es konnte schneller entscheiden, also man konnte schneller Entscheidungen treffen zu dem Zeitpunkt.
Mal wissen, dass 1993 erstmals offiziell die Europäische Union entsteht.
Der Vertrag von Maastricht führte ein: die EU-Bürgerschaft, die Wirtschafts- und Währungsunion, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in Justiz und Inneres.
Dazu haben wir euch jetzt noch ein Zitat mitgebracht von Helmut Kohl. Europa ist unsere Zukunft, nicht nur die Zukunft Deutschlands. Das ist eigentlich eine irre Verbindung. Ohne den Mauerfall vielleicht kein Euro, zumindest nicht so schnell.
Das hätte ich nie gedacht. Für mich war der Mauerfall immer eine deutsche Geschichte. Aber es war eigentlich ein Teil der europäischen Geschichte.
Exakt. Und das führt uns direkt zum nächsten Kapitel. Wenn Europa durch den Mauerfall wächst, dann wächst es auch weiter. 2004 kommt die große Osterweiterung.
1. Mai 2004. 10 neue Länder treten der EU bei. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Das war bis dahin die größte Erweiterung der EU-Geschichte.
Also ich habe gelesen, dass viele Leute damals Angst hatten, dass die Löhne sinken, weil billigere Arbeitskräfte kommen.
Diese Debatte gab es und wir haben ihn direkt danach gefragt.
Es gab auf jeden Fall Ängste. Ich denke gerade auch in Ländern wie Deutschland, wo eventuell der Lohn etwas höher ist, dass in Anführungszeichen billige Arbeitskräfte aus vielleicht wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten dann nach Deutschland kommen. Aber natürlich hat das auch Dinge ermöglicht. Also zum Beispiel ich selbst bin in Deutschland aufgewachsen, habe dann in den Niederlanden studiert und bin dann zum Arbeiten nach Belgien gezogen. Also diese Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass man quasi überall in der EU arbeiten und leben kann, ermöglicht natürlich auch ganz viele Dinge. Aber natürlich kann das auch viele Ängste erzeugen. Und das ist auch nicht jeder profitiert natürlich davon, sondern es gibt auch immer da Leute, die eventuell dann nicht von profitieren.
Kurze Antwort, aber mit einem klaren Aber. Die Freizügigkeit ist tatsächlich einer der größten Vorteile der EU. Du kannst überall in der EU arbeiten, studieren, leben.
Und hat die Osterweiterung die Teilung Europas wirklich überwunden? Das ist die große Frage.
Also das wäre schön. Ich glaube es, aber also natürlich die Teilung zu dieser Zeit, der große Ost- und Westblock, diese Teilung wurde überwunden, aber es gibt natürlich ganz viele andere Teilungen immer noch innerhalb von Europa und die wurden noch nicht überwunden. Genau, aber das kann sich auch noch ändern in den nächsten Jahren.
Und hat die Osterweiterung die EU jetzt stärker oder konfliktreicher gemacht?
Ja, also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass der Ukraine-Krieg irgendwie eine Konsequenz der EU-Osterweiterung ist. Also es gibt natürlich Konflikte, die innerhalb der EU dadurch auch entstanden sind. Aber insgesamt war die Osterweiterung, denke ich, eine sehr positive Entwicklung für die EU.
Das finde ich interessant, dass er das mit dem Ukraine-Krieg explizit klarstellt. Das ist ja eine verbreitete These.
Und eine gefährliche, weil sie die EU und die NATO für Putins Aggression verantwortlich macht. Aber das ist eine andere Folge.
Kommen wir zum letzten großen Thema heute. Die Euro-Krise. Die vielleicht härteste Bewährungsprobe, die die EU je hatte. Nochmal kurz in den Kontext. Der Euro wurde 1999 eingeführt, als Buchgeld. 2002 kamen die Münzen und Scheine und schon bald zeigte sich, der Euro wurde ohne echte gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik eingeführt. Das war ein strukturelles Problem.
2009 begann die Finanzkrise Griechenland zu erschüttern. Die Staatsverschuldung explodierte. Es drohte ein kompletter Staatsbankrott. Und damit ein Euro-Austritt, der das gesamte System hätte mitreißen können.
Und was hat Europa dann gemacht?
Und was waren die Folgen? Positiv und negativ?
Erstmal ist das Vertrauen natürlich stark gesunken nach der oder vor allem während der Euro-Krise. Also wir haben gerade hier Zahlen aus, so zwischen 2012 und 2013 ist der Anteil derjenigen mit einem positiven EU-Bild von vorher über 60 auf danach 45% in mehreren europäischen Ländern gesunken. Das ist ja schon ein starker Vertrauensverlust, den man damals gab, obwohl selbst zu der Zeit immer noch mehr als 60% pro Euro waren, also immer noch an der gemeinsamen Währung festgehalten haben. Aber natürlich war das ein Vertrauensverlust. Viele Bürger haben damals das Gefühl gehabt, dass die EU eben sehr technokratisch, sehr bürokratisch ist und nicht so nah an den Menschen und das sozial wenig sensibel. Besonders in den stark betroffenen Ländern, ihr habt also Griechenland schon angesprochen, aber auch in anderen Ländern, in Südeuropa, entstand eben das Gefühl politischer Fremdbestimmung. Man hatte das Gefühl, in Brüssel werden Dinge entschieden und wir leiden darunter. Und das ist natürlich nicht gut für das Vertrauen. Heutzutage ist das wieder anders. Also heutzutage sind es wieder 52% der Europäerinnen und Europäer, die der EU vertrauen. Das ist mittlerweile der höchste Wert seit 2007. Also es hat sich wieder sehr angepasst. Und auch in Deutschland sind das 52%. Und die Unterstützung für den Euro ist mittlerweile deutlich höher, bei 74% in der EU und 83% im Euro-Raum. Und es gibt ja jetzt mittlerweile sogar auch Diskussionen, dass andere Länder, es sind ja in der mittlerweile auch viele andere Länder dem Euro-Raum noch beigetreten, wie Kroatien kürzlich oder Bulgarien. Und genau, also ich würde sagen, was das Vertrauen angeht, stehen wir heute deutlich besser da.
Das Wort Krisenunion finde ich fast ein bisschen ironisch. Also wir werden nur dann zusammengehalten, wenn es wirklich brennt?
Das ist eine gute Beobachtung. Und sie erklärt vielleicht auch, warum das Vertrauen der Bürger so stark geschwankt hat.
Gerade mit 52% den höchsten Wert seit 2007 haben, das heißt, 2007 war es wahrscheinlich auf einem ähnlich hohen Level, aber danach ging es dann bergab. Jetzt geht es wieder bergauf, genau.
Also, Krise überstanden. Aber was hat das Vertrauen wieder aufgebaut?
In der Zwischenzeit gab es, glaube ich, auch mehrere andere Krisen, die gezeigt haben, dass wir als Europa nur zusammen agieren können, ob das geopolitisch ist, jetzt mit den USA, Russland, China, wo man merkt, okay, Deutschland ist eventuell nicht groß genug, nicht wichtig genug, um dort eben eine Rolle zu spielen. Und da hat man auch gemerkt, okay, wenn man als Europa zusammensteht, hat man da auch eine andere Position. Dann gab es auch während der Corona-Krise eben, glaube ich, das Gefühl, dass man als Europa stärker zusammenarbeiten muss bei verschiedenen Sachen wie Beschaffung von Masken oder Impfstoffen. Und diese Krisen, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, sind oft der Grund dafür, dass das man merkt, okay, es funktioniert nur zusammen.
Das klingt ja fast wie ein Slogan.
Ist es vielleicht auch, aber manchmal sind Slogans wahr.
Und dann haben wir ihm noch eine ganz direkte Frage gestellt. Hat sich die Euro-Krise insgesamt positiv ausgewirkt?
Das würde ich so nicht sagen.
Nicht
Also
sagen,
ich würde sagen, dass die Eurokrise, dass wir viel aus der Eurokrise gelernt haben und dass das eventuell ein positiver Aspekt ist. Aber es gibt auch natürlich ganz viele negative Aspekte, die sich dann bei den Leuten persönlich gezeigt haben oder finanzielle Probleme oft. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine positive Auswirkungen hat. Es gibt auch positive Auswirkungen in der Eurokrise, genau.
Ein ehrliches Nein. Das ist selten bei Politikern.
Fand ich auch gut. Keine schöne Rederei.
Und der Euro? Warum haben ihn nicht alle? Kurze Einschübe noch, weil uns das interessiert hat. Warum haben manche EU-Länder den Euro bis heute nicht eingeführt?
Ich denke, dafür gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gründe. Es sind ja auch unterschiedliche Länder. Manche haben einfach es gibt ja bestimmte Anforderungen an Länder, um dem Euroraum beizutreten. Manche haben die bisher noch nicht erfüllt. Manche erfüllen die mit Absicht nicht, um dem Euro nicht beitreten zu müssen. Es ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass man versucht, die Kontrolle über die eigene Währung zu behalten. Aber es gibt auch viele Länder, die jetzt gerade merken, dass man innerhalb des Euros dann vielleicht doch besser aufgehoben ist als außerhalb. Also ich habe das Gefühl, dass auch gerade in den letzten Jahren sich da nochmal was verändert hat, dass auch Länder, die traditionell weniger bereit wären, im Euro beizutreten, jetzt mittlerweile das überlegen.
Das ist interessant. Also gibt es Bewegung. Die Eurozone ist kein geschlossenes Projekt.
Okay, Zeit für ein Fazit. Was haben wir heute gelernt?
Europa ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Es begann mit einer Rede über Kohle und Stahl. Es überlebte den Mauerfall, die Osterweiterung und eine fast fatale Währungskrise. Und es ist bis heute ein Projekt, das sich ständig verändert und weiterentwickelt.
Also ich fand die Beiträge heute wirklich stark. Weil man merkt, das ist kein Lehrbuch. Das sind echte Menschen, die diese Geschichte erlebt haben und die immer noch daran arbeiten.
Und das gilt nicht nur für Politiker. Paulines Onkel hat uns zum Abschluss noch etwas mitgegeben, das ich euch nicht vorenthalten will. Auf die Frage, was würdest du jungen Menschen heute über die Bedeutung der EU mitgeben, antwortete er:
Ich würde sagen, schätzt das, was ihr habt. Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Die EU ist vielleicht nicht perfekt, aber sie sorgt dafür, dass Länder miteinander reden und zusammenarbeiten. Das ist sehr viel wert. Man sollte sich dafür einsetzen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.
Ihr habt es gehört. Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Von jemandem, der eine Zeit erlebt hat, als das noch nicht so war. Das sitzt.
Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Die EU ist kein Endzustand. Sie ist ein Prozess. Und wir, also ihr, unsere Generation, seid Teil davon.
Danke fürs Zuhören. Das war Eurostory. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, abonniert uns und sagt uns in den Kommentaren, was ihr dem Politiker fragen würdet.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine weitere Folge aus unserer Reihe Junge Triebe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung und Produktion dieser Episode. Vielleicht schlummert ja auch in eurer Kita, eurer Schule oder eurer Einrichtung eine Idee, die darauf wartet, erzählt zu werden. Wenn ihr Lust habt, selbst zum Mikrofon zu greifen, begleiten wir euch gerne. Von der ersten Idee bis zur fertigen Podcast-Folge. Schreibt mir einfach an streuobstwiese@kreismedienzentrum.de oder schaut vorbei auf www.kreismedienzentrum.de/podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert die Streuobstwiese, hört auch in unsere anderen Folgen rein, bewertet unseren Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. So helft ihr dabei, dass noch mehr Menschen die kleinen und großen Schätze aus Bildung und Betreuung entdecken. Ich bin Tobi, Medienpädagoge am Kreismedienzentrum Ravensburg und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge der Streuobstwiese wiederzuhören.